So, liebe Geschwister, die Auslegung hat eine Überschrift, der heißt der Bericht zur aktuellen Lage. Nein, wir sind nicht im Bundestag. Zur aktuellen Lage zwischen Paulus und Thessalonich. Es ist sogar Teil 2. Erinnert ihr euch noch Anfang März letzten Jahres? Wähnten wir uns mit Paulus in Athen. Seine Lage dort und wie er nun die blutjunge Gemeinde in Thessalonich bangte, ja zitterte. Athen im Süden, Thessalonich im Norden, die beiden großen Metropolen Griechenlands, sie sehen sich irgendwie ebenbürtig, so ähnlich wie in unserem Nachbarland im Westlichen, zwischen Rotterdam und Amsterdam, zueinander. Thessaloniki heißt auf Deutsch die Eroberung. Der Sieg der Mazedonier über Thessalien. Wen es interessiert, die Namensendung Thessalonich, Niki, Endsilbe, erinnert an die Göttin des Sieges und taucht übrigens als amerikanische Sportschuhmarke Nike in unseren Zeiten wieder auf. Das nur als kleine Fußnote. Das mit der Copyright-Frage ist garantiert geklärt, deswegen darf ich das auch direkt so sagen. Die beiden Kapitalen liegen etwa 500 Kilometer entfernt, quasi in Süd-Nord-Richtung, wie gesagt. Und Fahrzeit mit dem Auto, ist alles Autobahn inzwischen, durch die EU gut gesponsert und ausgebaut, etwa 6 Stunden. Gemeinsam mit Paulus machen wir uns auf, gehen Norden also, auf eine Entdeckungsreise und erkunden anhand von 1. Thessalonicher 3 die damals aktuelle Lage. In Thessalonich, innerhalb und auch rund um die Gemeinde, um die christliche Versammlung dort. Herr, schenke das ärmliches Menschenwort zu deinem göttlich lebendig machenden Wort werde. Du wirst es tun. Amen. Paulus kriegt also seinen Bericht, Timotheus kommt zurück und hat dann die aktuellen Informationen über die Lage im Gepäck und man kann sich das vorstellen, wie dieser Bote heiß ersehnt wurde und spürt förmlich in Vers 8, ich hoffe, ihr habt so die Schrift vor euch aufgeschlagen, okay. Wir werden wieder, und da heißt das dann Vers 8, wir wurden wieder lebendig. Aha. Und sofort fing er an, diesen Brief zu schreiben, der Paulus. Was hat ihn denn so lebendig gemacht? Das Stichwort, das in unserem Kapitel mehrfach fällt, heißt, und jetzt gebe ich für die, die es ein bisschen schwer haben, gleich einen roten Faden zu finden. Der rote Faden ist ein Begriff, der heißt Glaube. Das ist der rote Faden, an dem könnt ihr euch entlang angeln. Glaube. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, das ist so wundersam eingebettet. Fällt gar nicht so richtig auf hier bei diesen 13 Versen. 5-mal. Fünfmal, kein Zufall. Wer ein bisschen mit Zahlensymbolik zu tun hat, ohne es zu übertreiben, biblische Zahlensymbolik, 5 ist die Zahl der? Jo. 5-mal ist darin vom Glauben die Rede und sogar mit entsprechenden Konjunktionen, also Vers 2, in Glauben. Vers 5, mit Glauben. Vers 6, von Glauben. Vers 7, durch Glauben. Und Vers 10, an Glauben. Und immer euer Glaube, euer Glaube, euer Glaube. Glaube, darum geht es also. Okay? Und als er das von Timotheus gehört hatte, wurde er wieder lebendig. Und das Stichwort Glaube ist der entscheidende Begriff der Gemeinde Jesu. Das nicht nur damals. Das ist kein statischer Glaube, so wie man in einem der vielen immer mal wieder Glaubensbekenntnissen dieser und jener Art hört. Und dann wird es heruntergeleiert und dann ist man irgendwas geworden. Sondern ein Prozess, der ganz unterschiedliche Facetten besitzt. Ein Prozess Entwicklung. Keine Statik, Dynamik. In dem Sinne, jetzt habe ich den Glauben. Ach, wunderbar. Jetzt ist alles in Ordnung. Falsch gedacht. Nicht so. Den Glauben kannst du nicht vereinnahmen. Kannst du nicht in die Tasche stecken. Wir werden das gleich noch im Einzelnen sehen, was damit gemeint ist. Es gibt ganz unterschiedlichen wechselhaften Glauben. Es gibt ganz unterschiedlichen wechselhaften Glauben. Beispielsweise kennen wir alle den rechtfertigenden Glauben. Und damit haben wir auch den rettenden Glauben. Jetzt und auch im zukünftigen Offenbarwerden des Sohnes Gottes. Und dieser Glaube, der uns geschenkt ist, diese Beziehung ist ganz verschieden. Glaubt es mir. Und es ist seelsorgerlich, das ist dieser besondere Aspekt, den ich heute Morgen betonen möchte, seelsorgerlich ausgesprochen eminent, dass wir die unterschiedlichen Facetten, die Vertrauen auch in unserem Leben haben kann, zur Kenntnis nehmen, erst einmal, zur Kenntnis nehmen. Damit wir nicht meinen, das sei die einzige Facette des Glaubens und dass infolge anderer Glaubenssituationen, in die uns der Herr hineinführt, keine mehr wären. Schauen wir uns den Vater des Glaubens an und wir gehen ins Alte Testament und wir bekommen in seinem Leben ganz verschiedene Zustandsbeschreibungen des Vertrauens aufgezeigt. Da haben wir in 1. Mose 12 den aufbrechenden, den handelnden Glauben und viele von uns würden sagen, ja, das ist der eigentliche Glaube, nicht wahr? Ein Mann, der mit Sack und Back sie aufmacht, alles zurückließ und der im Namen Gottes hinzieht, ja, das ist ein Glaube. Natürlich ist das ein Glaube. Aber das ist ja doch nicht die einzige Form von Glauben. Die nächste Weise von Glauben bei Abraham ist der wartende Glaube. Da hat er gar nichts mehr machen können. Er hatte schon alle Verheißungen und es tat sich nichts. Nichts. Es tat sich nichts. Über lange Zeit. Ja, das ist eine besondere Art, wenn, ich sag mal so, wenn ich hochaktiv, wahrscheinlich paradoxe Denkweise, aber hochaktiv, wartend hochaktiv, treu meinen Weg gehe. Nochmal wichtig, hochaktiv, wartend, treu. Oh, das fällt äußerst schwer. Nicht wartend, resignativ, passiv, da mal Däumchen drehen. Und mal gucken, was draus wird. Oder ich erinnere auch daran, als der Mann gar keinen Glauben mehr hatte. Gar keinen Glauben mehr hatte. Rede ich da jetzt falsch? Er konnte es auch nicht mehr glauben. Aber seine Frau hat ja auch gelacht. Er hatte nichts mehr in die Waagschale zu werfen. Es ging um das verheißene Kind, ja, wir wissen das ja. Und trotzdem war da noch Glauben da. wie das denn? Wie meint ihr das denn, dass da trotzdem Glauben da war, wenn kein Glaube mehr da war? Ich spitze das mal so nach oben. Was meint ihr? Trotzdem war da noch Glauben da. Ganz einfach. Genial göttlich. Es ist einfach nur genial göttlich. Da wurde plötzlich in ihm geglaubt, in Abraham. Da wurde in ihm geglaubt. Nämlich der zum Vertrauen gerufen hatte, der hat immer noch in ihm geglaubt. Der war immer noch, wie es heißt, treu, glaubend an den Abraham und in dem Abraham. Der war immer noch die Beziehung, da war immer noch die Beziehung des Vertrauens. Oder denkt an den Glauben Abrahams, als er seinen Sohn Isaak opfern sollte. Wieder eine andere Form des Glaubens. Und ich weiß nicht, in welcher Facette du gerade drin steckst. Das ist ganz unterschiedlich. Ganz unterschiedlich, welche Facette uns der Herr gerade mit auf den Weg gibt für eine bestimmte Zeit. Eine bestimmte Zeit. Und der eine Glaube ist nicht höherwertig und der andere nicht minderwertig oder gar kein Glaube, sondern zugeordnet, weise, göttlich zugeordnet in dieser Vertrauensbeziehung nach der Weisheit unseres großen Gottes. Also aufbrechender, wartender, fehlender, gegen die Verheißung handelnder, was noch kommt, reich erfüllender Glaube. Okay, AT-Figur haben wir gehabt. Jetzt den NT-Typ. Dafür Petrus. Petrus. Petrus, wir könnten ja gerade weitermachen. Wir sehen ihn aussteigen aus dem Boot. Ja, Sigi Nizareth, Jesus sagt es ihm stark aus. Und der Mann macht's. Und wir sagen, was für ein Glaube. Faszinierend, nicht wahr? Ja, natürlich ist das Glaube, aber es war auch Glaube da am Gründonnerstag Abend, als alles schief ging. Wer hat da geglaubt? Ich habe für dich geglaubt, dass dein Glaube, ich habe für dich gebeten, so, dass dein Glaube nicht aufhört. Wer sagte das zu wem? Jesus zu Petrus. Versteht ihr? Als alles schief ging und als er Jahre später gegen Ende seines irdischen Lebens in Rom war und seinen Weg des Martyriums ging, war auch wieder Glaube da. Oder schlagen wir die Psalmen auf? Deswegen verstehen manche so mit den Psalmen von der Auslegung her nicht richtig umzugehen. Weil da ist alles so vage, sagt irgendjemand mal. Da ist nichts Konkretes so. Ja. In einem Psalm stellt David eine Art des Glaubens dar und im nächsten Psalm wieder eine andere. Ja, was gilt denn jetzt? Der Schlüssel? Heute Morgen? Dieser Text aus dem 1. Thessalonicher, Kapitel 3 von Paulus. Ja. Da haben wir, wie gesagt, auch im Psalm unterschiedlichste Formen des Glaubens. Und so ist es bei dir und bei mir auch. Schwierig wird's. Nur dann, wenn wir anfangen, das liegt uns Menschen ja sehr gerne, zu Rangfolgen aufzustellen, zu priorisieren, Präferenzen zu setzen. Schauen wir in unseren Text hinein, wie unterschiedlich er hier auftritt. Da heißt es zum Beispiel in Vers 2, der Glaube, den ihr habt, liebe Thessalonicher, dieser Glaube braucht Stärkung und er braucht auch noch Ermutigung. Der Glaube braucht also noch eine gewisse Stabilität. Und da kommt die nächste Glaubensart in Vers 5. Der Glaube, der versucht wird, der angefochtene und versuchte Glaube. Da kommt ein ganz anderer Ton rein, merkt ihr das? Von wegen, den Glauben habe ich in der Tasche. Da hat man Tage, wo man eben nicht aufstehen und im Namen des Allerhöchsten dann auch die Schlachten gewinnt, nicht wahr? Die vornherein schon querlaufen. Man schliert sich so durch den Tag hindurch, kennt ihr ja alle. Hoffentlich ist das Ganze bald vorbei. Versuchter Glaube, nicht der glatte Entwurf. Nicht der glatte Entwurf. Und dann kommt der nächste Glaube in unserem Blick. In unserem Blick in Vers 6 hat diese Art ein Evangelium in der Botschaft der tätigen Liebe. Tätigen Liebe. Das ist der handelnde Glaube, der sich in dem Tun äußert. Mensch, haben wir uns gefreut, sagt Paulus, als wir gehört haben, dass der Glaube bei euch in tätiger Liebe unterwegs ist. Und in Vers 7 kommt eine weitere Facette des Glaubens. Dieser Glaube baut andere auf. Da wird so geglaubt, dass andere, nämlich in unserem Fall der Paulus und sein ganzes Team, durch den Glauben der jungen Spuntis da in Thessalonich ermutigt werden. Und es gibt auch einen Glauben, der Mangel hat. Aha. Vers 10, wir wollen gerne euren Glauben ergänzen, was ihm noch fehlt. Auch das gibt's. Das ist echter Jesus-Glaube, Geschwister, ganz bestimmt. Ja, und es wird dieser rote Faden ist dunkelrot, er wird herzblutrot. Wenn wir uns fragen, ja, in welcher Facette meines persönlichen Glaubens stecke ich gerade drin? Wie würde ich meine derzeitige Glaubenslage skizzieren? Was ist denn gerade so die Farbe meines Glaubens? Fragen, die Schrift euch stellt. Entscheidend ist aber, dass Paulus sagt, Glaube ist da. Glaube ist da. Oh, da werde ich wieder lebendig. Die Phase, in der Gott dich gerade hat, die ganz leben. Diese Phase bitte ganz leben. Da gehört Mut dazu. Zu sagen dem Herrn, ich kann nicht mehr. Dazu stehen. So lebe ich sie, diese Situation. Also wenn handelnder Glaube da ist, im Namen Gottes handeln. Wenn der wartende Glaube angesagt ist, dich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ja? Wenn die Phase des angefochtenen Glaubens da ist, wissen, das gehört dazu. Nüchtern sein, wo kein Glaube von dir da ist, um ihn hinein in die Waagschale zu werfen zu können, das Wissen, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Auch in dieser Phase, Geschwister des Glaubens, leben. Glaube ist da. Wenn wir das nochmal bedenken, der Apostel hat es mit ganz jungen, blutjungen Christen zu tun, die haben in den paar Monaten erlebt, was es heißt, die Bibel aufzuschlagen, mit Jesus zu leben, ein paar andere Christen kennenzulernen, zu beten, ein paar Erfahrungen mit Jesus zu machen. Das ist ja gerade so der Anfang, das Training des Glaubens für sich zu, das Terrain des Glaubens für sich zu erobern. Und in dieser Phase ist es ganz entscheidend zu sehen, worauf legt Paulus bei solch einer Gemeinde jetzt den Schwerpunkt. Was will er ihnen in ihr geistliches Stammbuch schreiben? Ihr seht ja mal als meistens Hörer mal die andere Seite. Dessen, die euch lehren. Wir bereiten uns nicht konzeptionslos vor. Wir haben mittelfristige Projekte, jeder für sich auch unabgesprochen, geführt den Heiligen Geist. Ein Blick auf die andere Seite, nach vorne. Was will der denn eigentlich mit uns? Wo gibt es denn da einen roten Faden, der aber ein anderer ist als durch eine Predigt, sondern ein Konzeptfaden? Ich habe das nur mal so angetippt. Und so war Paulus auch dabei. Ja. Welche prägenden Rillen will er jetzt für diese Gemeinde festlegen? Was soll zu ihrer geistlichen Farbe fortan gehören? Ich denke, wenn du zurückblickst in deine geistliche Biografie, bin ich überzeugt davon, dass du relativ klar skizzieren könntest, wer in dir wie prägend tätig war. Ja. Dass du sagen könntest und sagst, das war für mich sehr von Bedeutung. Fällt mir gerade ein, Andreas Hannemann, letzte Woche da. Er war ja vor 35, 40 Jahren groß geworden in unserer Jugendarbeit im Mönchengladbach-Haus, die Evangeliumsverkündigung, sagte mir dann noch einmal, ich habe als Pfarrer versucht, immer unter dem Radar zu fliegen in all den Jahren. Das, was ich bei euch damals gelernt habe, auf Jugendfreizeiten, besonders eine Person nannte er, mein Bruder, der hat ihn beiseite genommen damals und mit ihm drüber gesprochen. Und das hat ihn geprägt und davon ist er auch bisher nicht abgegangen. Das sind solche entscheidende Momente, heilige Momente, Personen, die Gott mir ins Leben stellt, um mich aufmerksam zu machen. Du sollst dich entscheiden. Zu unserer Überraschung thematisiert Paulus die sogenannte Bedrängnisse. Ja? Bedrängnisse an drei verschiedenen Stellen, sogar in unserem Text 3, 4, 7, Verse 3, 4, 7. Ihr werdet, weil ihr an Jesus Christus glaubt, in ihm vertraut, Schwierigkeiten kriegen. Das gleich von Anfang an. Und da braucht man ihr Geliebten und Auserwählten und Heiligen Gottes unseren Text gar nicht so auf die apokalyptische Bühne in die Endzeit dieses Zeitalters hineinrücken. Nee, sondern ganz nüchtern, weil ihr euer Leben dem Christus anvertraut habt, werdet ihr Schwierigkeiten bekommen. Punkt. Schwierigkeit, die ihr nicht hättet, wenn ihr nicht Christusgläubige wärt. Habt ihr verstanden? Und die Bedrängnisse, die dieses bedrückt werden, dieses zerbrochen werden, kann auf unterschiedliche Weise auftauchen. Besonders wenn man in einem Staat lebt, der nicht akzeptiert, der das nicht duldet. So manchen jungen Christen wurde in der DDR seine Berufswahl verwehrt. Das gilt allerdings auch für unser Umfeld, dass wir bestimmte Entscheidungen nicht mittragen können, dass wir bestimmte Beziehungen nicht eingehen können, dass wir in bestimmten Berufen nichts uns zurechtfinden, weil wir an Jesus Christus glauben, dass man geschnitten wird, dass Beziehungen nicht funktionieren, auch privater Art, weil man Jesus gehört. Das gehört ganz nüchtern dazu. Petrus schreibt, lasst euch doch nicht befremden, inszeniert euch doch jetzt nicht. Wegen dieser Hitze, schreibt Petrus in seiner Briefe, regt euch nicht auf. Dramatisiert das nicht. Inszeniert euch nicht darüber. Nehmt es zur Kenntnis, so wird es sein. Das wisst ihr, das gehört dazu, weil sonst die Gefahr besteht, dass man wankend würde, Vers 3, wankend würde. Kleine Fußnote. Ich sage immer, ein, zwei Minuten Bibelstunde, für die, die nicht in die Bibelstunde regelmäßig kommen, kriegen sie hier die Dosis. Hämopathisch zwar nur, aber jetzt wäre sowas wie hier. Wankend, eigentlich im Griechischen ein sonderbares Wort in Verwendung. Dass man detailliert übersetzt, wankend, dass ihr nicht mit dem Schwanz wedelnd herumläuft. Das stieß jetzt nicht bei allen Übersetzern und auch nicht bei allen Auslegern aufgefallen, man kann auch schmeicheln sagen oder schön rumtunend. Aber mit der Begrifflichkeit, mit dem Schwanzwedeln, ist die größte Gefahr sehr gut wiedergegeben, meine ich. Wenn die Bedrängnisse kommen, dass man sie anpasst, jedenfalls versucht, sich partiell zu assimilieren, dass man gut Wetter macht und wie ein Hund mit dem Schwanz wedelt. Die Saul-Linie, wenn wir es alttestamentlich wollen. Saul, du hast den Auftrag, den Bann an den Amalekitern auszuführen, war der Befehl von Samuel. Saul, der erste König Israels, ging los und tat's. Komplett oder zu wie viel Prozent? Er tat's, also massiv. 80%. 20% hat er lebend gelassen. Und warum nicht? Er sagt es später dem Samuel. Er sagt, was das Problem war. Er sagt, ich wollte den anderen zu Willen sein. Ich wollte den anderen zu Willen sein. Everybody's darling. Ich wollte auf gut Wetter machen. Ich wollte, dass mich alle lieb und nett und gut und freundlich finden. Und das geht nicht. Das geht nicht immer. Das geht zumal nicht, wenn du Jesus Eigentum bist. Das geht nicht immer. Das merken wir auch in unserem Land, je länger, je mehr. Man muss ja das nicht künstlich produzieren. Nein, man muss sich auch nicht dämlich daneben benehmen. Muss man nicht. Doch da können wir nicht schwanzwedelnd überall durchkommen. Auch nicht bei sogenannten frommen Kreisen. Das ist sowieso eine delikate Sache. Da werde ich anecken. Elegant oder heftig, je nachdem. Das gehört dazu. Das gehört dazu und je länger, desto mehr. So, gegen Ende jetzt, zur christlichen Gemeinde gehört aber auch Gemeinschaft und Gebet. Ich weiß nicht, ob ihr in eurer Bibel das reinschreiben oder markieren dürft, dann kennzeichnet doch mal in unserem Kapitel mal alle Pronomen. Ihr und euer, wir und ihr. Und der ganze Text ist eigentlich voll davon, von der Beziehung zwischen dem Missionsteam und Paulus herum und der Gemeinde in Thessalonich, Vers 6 beispielsweise, Vers 6. Da jetzt aber Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns die gute Botschaft brachte von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns allezeit im guten Andenken habt und sehr verlangt, uns zu sehen, wie auch wir euch. Ein Satz, 10 Fürwörter in einem Satz. Wissen wir ja, das ist paulinischer Satzbau. Klar, sein persönlicher Stil, klar. Es ist etwas ganz Wesentliches für Jesus, Leute, dass sie eine feste geistliche Einbindung haben, eine feste geistliche Einbindung haben, dass sie wissen, wo gehöre ich hin, wo habe ich mein Zuhause. Das wird nie und nimmer das perfekte Zuhause sein, aber ich weiß, wie hier bin ich geistlich verortet. Paulus legt darauf großen Wert. Und dann geht das Gebet. Ja, das Gebet für Paulus, nicht nur der nette Schlusssatz zum Ende des Gottesdienstes oder am Anfang einer Sitzung, sondern für ihn ist das Gebet, das gemeinsame Gebet, die Gebetsgemeinschaft, ist es der Lebensatem der Gemeinde beim Beten übertragen. Sie atmet ein, sie atmet aus, geistlich gesehen. Und ohne Atmung geht nichts. Dass sie betet. Und die ganzen Verse unseres Textes, die letzten 5 Sätze unseres Kapitels, sind eigentlich pures Gebet dieses Mannes. Das ist das, ja, wie soll ich sagen, für Statiker wichtig. Das Trägersystem. Das Trägersystem, das Gebet, das ist die geistliche Achse, über die alles läuft. Scheinbar schwaches Gebet. Aber gerade, wir wissen ja auch aus dem Bauwesen, das scheinbar schwache Material federt enorm viel ab, ist eigentlich, hat seine Stärke in der Elastizität. Und hält dann auch die Last auf den Schultern des Gebets. Deswegen hat die Gemeinde da eine ganz entscheidende Gefährdung, wo das Gebet in die Ecke gedrückt wird oder zur homöopathischen Dosis vorkommt. Ich weiß, zuerst das Gebet, später dann die Predigt, auch gekürzt. Und der Trend geht ja schon seit Jahrzehnten so. Ich beobachte das hier auch in meinem Alter, kriege das mit. Und dem heißt es für die Verantwortlichen, sich dagegen zu wehren und Grenzen zu setzen. Das ist auch nicht immer eine nette Sache. So, bedrängt, Gemeinschaft, Gebet. Und das wächst, selbstverständlich, Vers 12. Aber euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander. Das ist eine Wachstumsentwicklung drin. Wenn wir jeder Einzelne davon überzeugt sind, dass es noch eine Möglichkeit zum Wachsen gibt, da sind wir auf der einen Seite ein Bild für Demut, da bin ich noch nicht so fertig. Ja, gut. Dann doch auch andererseits ein Bild für Hoffnung. Und da sehe ich auch unsere derzeitige Situation in der Gemeinde so. Wir leben von der Hoffnung. Wir sind demütig, aber wir sind nicht demütig depressiv. Bringt ja sowieso nichts. Was soll es daraus werden? Sieht ja gar nicht gut aus. Bild für die Hoffnung. Und das zusammen, das sieht der Herr. Alle zusammen, das ist, da ist eine Hoffnung drin. Es muss nicht so bleiben, wie es ist bei dir und bei mir. Dass der Heilige Geist eine Veränderungskraft in dir und mir eine Kraft der Veränderung hineingelegt hat. Jetzt gehört noch ganz kurz als kleiner Schwenker noch eine Sache, ein Geschehen der Zukunft dazu. Hoffnung, Zukunft, ein Paar. Sie nämlich seine Parousie. Parousie, dann kommen die Wiederkunft Jesu Christi. Alle 5 Kapitel des ersten Briefes an die Thessalonicher sind bestimmt von der Parousie, von dem Kommen des Gottessohnes. In Kapitel 1 taucht das Wort noch nicht auf, aber die Sache, wenn er sagt, wir warten auf seinen Sohn vom Himmel. Und alle 5 Kapitel haben einen klaren Beleg und 4-mal wird der Begriff Parousie angeführt. Elementar, elementar für die Bewusstseinsprägung eines Christen. Ihr habt euch bekehrt, ihr dient Gott und ihr wartet auf den Christus. Jesus kommt zuerst wieder für seine Gemeinde, seinen Leib, seine Glieder zur Hinwegnahme und der Vereinigung des Hauptes Christus mit seinen Gliedern, der herausgerufenen Gemeinde. Ist das deine, ist das meine geistliche Prägung? Ich reflektiere selbst und komme dann zu der Frage, wenn mein Lagebericht nicht so ausfällt, was mache ich denn dann? Ja, schlichte Antwort. Dann nehme ich dieses Wort demütig, genauso wie es gedacht ist, und sage, Herr Jesus, ich danke dir, dass du durch den Lagebericht von Athen und Thessalonik den Fokus auf meine Lage gelenkt hast und dass ich jetzt mit dir und meinem geistlichen Leben in deine Gegenwart hineintreten darf. Lass mich nicht so bleiben, wie ich bin. Danke für die Kraft deines Heiligen Geistes, mit der du das mir in mir bewirkst. Amen. Ich bete, Herr Jesus Christus, bitte verzeihe du uns und vergib du uns das, wodurch auch immer unser Herz nicht so schlägt, wie es dir beim Apostel schlägt, wie es hier bei ihm schlägt. Und schenke, o Herr, dass du uns wieder richtig hinkriegst. Zieh du uns wieder in deine Nähe, ins Gespräch mit dir. Stell uns in dein Licht hinein, dass wir wieder bereit werden. Bereit werden, Schwierigkeiten um deinetwillen zu bejahen. Und wir warten sehnlichst auf dich, Jesus. Unser Herr und Haupt, wir preisen dich. Du bist der Herr unserer Lage. Amen.